ist manches, was ich gerne möchte sehen. An Schönheit wird mein Herz sich dort erfreuen. Und wenn ich in die Ewigkeit zum Himmel werd eingehen, der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbetend werd ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich sehe einst das Perlentor, es strahlt so hell und klar. Ich sehe einst das wunderschöne Heim. Ich sehe einst den weißen Thron und auch die Engelschar. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbetend werd ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ja, ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich sehe einst die Liebe dort in jenem Himmelsland. So viele, die mit mir dann ziehen heim. Mancher wartet dort auf mich an jenem goldenen Strand. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Der Erste, den ich seh, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbetend werd ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ja, ich sehe dann den Heiland, der mich liebt.
Wir haben gerade das Lied gesungen, im Himmel gibt es manches. Und genau das ist auch unser Thema von unserer Gruppe, im Himmel. Und ich habe meine Predigt nach der Sehnsucht nach dem Himmel vorbereitet. Tagtäglich treffen wir Entscheidungen. Entscheidungen bis zu 20.000 Mal am Tag. Entscheidungen in Bezug des Berufes, welche Kleidung, was ziehe ich an morgens früh, wenn ich aufstehe, was esse ich zum Frühstück oder Partnerwahl. Aber die Entscheidung, die uns beim meisten übertrifft, ist, wo ist unser ewiger Aufenthaltsort? Um diesen Platz, den Jesus für uns vorbereitet hat, handelt es sich nicht um 20, um 30 Jahre, sondern um Ewigkeit. Ein kleines Beispiel, was Ewigkeit bedeutet. Stellt euch einen großen Berg mit Steine vor. Und jedes Jahr kommt ein Vogel angeflogen und holt sich einen Stein weg. Wie lange dauert es, bis dieser ganze Berg von Steinen weg ist? So kann man sich ungefähr Ewigkeit vorstellen. Ich habe meine Predigt in drei Fragen eingeteilt. Und die erste Frage heißt, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Die erste Bibelstelle aus Johannes 14, Vers 6 lesen wir. Jesus sagt zu ihnen: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir brauchen eine innere Verbindung mit Jesus Christus. Wir brauchen eine Verbindung mit unserem Vater. Und wie wir diese Verbindung pflegen können, ist durch Gebet, durch stille Zeit, durch Bibellesen. meine zweite Bibelstelle aus 2. Epheser 8, Vers 9. 2. Epheser 8 und 9. Denn durch Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens und nicht aus euch selbst. Nein, Gottes Gabe ist es. Nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühme. Jesus gibt dir die Gnadenzeit. Er schenkt dir die Gnade, weil er für dich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Sein Blut ist für dich persönlich geflossen. Er hat den Schmerz der Welt auf sich genommen. Deine Sünde hat er am Kreuz auf Golgatha mitgenommen. Er musste für deine Sünde sterben. Und er schenkt dir diese Gnadenzeit. Und das Einzige, was du machen musst, ist daran glauben. Du wirst nicht gerettet durch Taten, durch Dienste, durch gute Sachen. Nein, nur durch Gnade und Glauben. Meine zweite Frage, wie bekomme ich diese himmlische Sehnsucht? In Jesaja 26, Vers 9, Jesaja 26, Vers 9, lesen wir in Teil A. Meine Seele verlangt nach dir bei Tag und Nacht. Ja, ich suche nach dir mit meinem Geist und meinem Inneren. Sehne ich mich nach Jesus? Sehne ich mich nach Jesus im Gebet, in den Bibellesen? Verlange ich oder habe ich diese Sehnsucht nach Jesus? Pflege ich die stille Zeit mit Jesus? Bin ich mit dem Gebet in dem Gebet? Matthäus 5, Vers 6 lesen wir. Matthäus 5, Vers 6. Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gestillt werden. Wenn wir dieses Verlangen haben, mit Jesus eine innere Beziehung zu haben, dann werden wir gestillt werden. Suchst du Jesus oder schiebst du ihn einfach beiseite und sagst heute nicht? Oder nimmst du jeden Tag dein Kreuz auf dich und sagst, Jesus, ich folge dir nach, egal was kommt? Zu meiner dritten Frage. Dein Platz ist gesichert. Bist du bereit, ihn einzusetzen? Meine erste Bibelstelle dazu wollte ich aus 2. Korinther, Vers 5, 1 und 2 und nachher noch den vierten Vers. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, das Zelt, abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnstatt von Gott, ein nicht von Menschenhand gemachtes, unvergängliches Haus im Himmel. Und darum seufzen wir ja auch, weil wir uns danach sehnen, mit unserer himmlischen Behausung bekleidet zu werden. In Vers 1 wird das Zelt oder das irdische Haus genannt. Das ist unser irdischer Körper. Unser Körper, der befleckt ist, vielleicht mit Sünden. Aber Jesus hat für dich persönlich ein himmlisches Haus vorbereitet. Seufzt du nach diesem himmlischen Ort? Hast du Sehnsucht nach dem Himmel? Im vierten Vers lesen wir dann, denn solange wir noch im Zelt sind, seufzen wir wie unter einer schweren Last, weil wir nicht entkleidet, sondern bekleidet werden möchten, damit das Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Mit der schweren Last werden Verfolgungen, zum Beispiel Verfolgungen oder Misshandlungen. Oder, ja, aber wenn wir diese Misshandlungen und unser Kreuz jeden Tag auf uns nehmen und Jesus nachfolgen, dann wird er uns ein himmlisches Kleid geben. In Philipper 3, Vers 2 lesen wir. Philipper 3, Vers 2. 20. 3, Vers 20. Denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch als Retter unseren Herrn Jesus Christus. Jesus wartet auf dich. Jesus wartet auf dich im Himmel. Er will, dass du zu ihm kommst. Ein Beispiel ist der verlorene Sohn. Er geht raus in die Welt, nimmt seinen Anteil von seinem Vater und geht in die Welt, geht in die Sünde, bleibt im Schlamm stecken. Und vielleicht befindest du dich gerade in diesem Schlamm, in der Sünde. Komm zum Vater zurück, denn er wartet auf dich. Er wartet mit offenen Armen auf dich und will dich empfangen. Die nächste Bibelstelle in Kolosser 3, Vers 2. Kolosser 3, Vers 2. Trachtet nach dem, was oben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Trachtest du nach den himmlischen, trachtest du nach geistlichen oder trachtest du wie der verlorene Sohn nach weltlichen Sachen, nach Sünde? Ich habe ein Zitat dazu, der Verfasser ist unbekannt. Was kann die Welt mir geben, denn himmlische Freude ist mein Teil. Ich bin ihr gestorben, und um dir zu leben und genießen dein Heil. Irdisches Vergnügen, ach, ich lasse es sein, denn alles ist mein und ich bin dein. Bist du in diesen irdischen Vergnügen oder trachtest du nach Jesus? Sehnst du dich danach, im Himmel zu sein, bei deinem Vater? In Johannes 14, Vers 1 bis 2 bis 3. Johannes 14, Vers 2 bis 3. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wäre es nicht so, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich gegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde zu euch holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus hat den Platz für dich sicher. Aber es liegt jetzt in deiner Hand, ob du diesen Platz einnimmst, ob du zu Jesus kommen willst, ob du dich frei machst von Sünde, ob du bereit bist, diesen Platz einzunehmen. Ich habe noch ein Zitat von Burlingham und danach wollen wir auch beten. O Ehre und weltliche Pracht, dein Ganzes wird stumpf gemacht durch die lebendige Hoffnung auf die von Christus bereitete Wohnung. Jesus zu schauen, das ist mein Lohn, wenn ich bei Gott, meinem Vater, erst wohne. Schaust du auf Jesus? Schaust du auf den Lohn, den er für dich bereitet hat, auf das himmlische Reich? Oder lebst du in der Welt? Amen, wir beten.
Ja, liebe Brüder und Schwestern, auch ich möchte mit euch allen zusammen sagen, preis dem Herrn. Wir haben einen wundervollen Morgen. Ja, wie Aurel schon sagte, für die Mollberger ist es etwas früher. Ja, aber wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Wir freuen uns, dass wir bei euch sein dürfen. Wir freuen uns, dass der Raum hier gefüllt ist mit Menschen, die Sehnsucht haben nach Gott, nach seinem Wort. Ja, und wirklich hierher kommen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Hierher kommen nicht, weil es hier gerade wunderbar schön ist oder weil es hier warm ist oder ähnliches. Ja, sondern nein, die hierher kommen, weil sie Sehnsucht nach dem Herrn haben, nach seinem Wort haben, Durst, Verlangen haben, einfach Gott erleben, Gott begegnen möchte. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass hier die Gemeinde wächst. Ja, und dass wirklich immer mehr Menschen Jesus neu erleben, Jesus neu begegnen und Jesus wirklich in den Mittelpunkt ihres Lebens, ja, einfügen oder ihn dazu machen. Wisst ihr, wir hatten jetzt diese Woche am Freitag so eine Podiumsdiskussion, Aurel war da auch, in Kloppenburg. Da haben sich verschiedene leitende Persönlichkeiten aus dem Kreis Kloppenburg versammelt. Die katholische Kirche war vertreten, die evangelische Kirche war vertreten. Ja, Pastorinnen waren da, Pastoren waren da, unsere Pastoren waren da. Und das Bildungswerk hatte sich überlegt, eine Diskussion zu dem Thema durchzuführen. Wie kriegen wir die Kirchen wieder voll? Wie geht es weiter mit dem Leben in der Kirche? Wie schaffen wir es, unsere Kirchen ja zu füllen, Ehrenamt wieder auszuweiten, Motivation herzustellen? Und sie durften alle dann ein bisschen darüber reden, ein bisschen darüber diskutieren. Und danach durften wir auch alle ein bisschen was dazu sagen, ja. Nicht lange, die haben uns relativ schnell die Mikros wieder weggenommen, aber nichtsdestotrotz durften wir auch hier und da ein paar Sätze dazu ergänzen. Und wisst ihr, was ich uns eins sagen möchte? Dieser Abend hat nochmal etwas gezeigt, ja, hat etwas gezeigt, für mich war das, naja, so erschlagen, so schwierig. Ja, dieser Abend hat gezeigt, dass die Kirche in Deutschland oder im Grunde genommen die großen Volkskirchen in Deutschland sich immer mehr verändern und im Grunde genommen immer mehr von Gott entfernen. Wisst ihr, am Ende haben sie dargestellt, dass sie total, ja, damit zufrieden sind, dass weniger Menschen in ihre Gottesdienste kommen, dass sie alle kleiner werden, dass Menschen austreten und haben das so dargestellt, das müssen wir akzeptieren und sehen in allem eine einzige Aufgabe. Wir müssen einen Raum und eine Möglichkeit schaffen für Menschen, die wollen. Und wenn sie nicht wollen, dann ist es nicht unsere Aufgabe, am Ende nicht unser Job. Das heißt, am Ende etwas Begeisterndes, am Ende etwas, was man den Menschen mitgeben möchte, am Ende über Evangelium, über Erlösung zu reden, fällt den Kirchen in Deutschland immer, immer schwieriger. Und wisst ihr, ich möchte hier gar nicht stehen und irgendetwas kritisieren. Ich möchte einfach, dass wir uns unser Leben, unsere Denkweise anschauen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, die deutschen Kirchen waren irgendwann mal anders. Es gibt Zeiten, wo Wilhelm Busch hier unterwegs war. Es gibt Zeiten, wo riesige Evangelisationen, Zeltevangelisationen durchgeführt wurden, wo hier sehr, sehr viele Menschen zum Glauben kamen und wo Menschen bereit waren, für den Herrn etwas zu tun. Ja? Am Ende stehen wir alle vor einer ganz, ganz großen Gefahr und da müssen wir alle zusammen aufpassen. Wisst ihr, der Raum, ich weiß nicht, wie viele Leute waren da, bestimmt 100 Leute, ne? 80 Leute waren da. Und der Raum war gefüllt von Menschen, die wissen wollten, was mit ihren Kirchen passiert. Sie sind teilweise aufgestanden und haben gesagt, was mache ich morgen, wenn ich hier alleine sitze in dem Gottesdienst? Wir haben natürlich etwas gemerkt, dass die Leitung dieser ganzen katholischen, evangelischen, lutherischen Kirchen alle überhaupt das Thema gar nicht verstanden hat. Die haben sich vorne nur beweihräuchert mit dem Thema, ja, wir machen doch alles perfekt und was weiß ich, züchten Lamas oder sonst irgendwas und dann wird alles gut. Aurel versteht das ihr nicht, aber ich will das gar nicht so weit ausführen. Aber am Ende haben Menschen gesessen und gehofft, dass dort etwas passiert und dass sie ja, von uns Pfingstlern ein bisschen vielleicht sogar lernen, aber sie haben überhaupt nicht die Notwendigkeit gesehen, weil sie in ihrer Welt, in ihrer Blase unterwegs sind. Ich rede zu schnell, ja, da klopft schon jemand. Und am Ende der Meinung sind, sie können so weitermachen. Am Ende das Geld haben, am Ende die Räumlichkeiten haben. Und ist doch nicht schlimm, wenn wir mal ein paar Kirchen verkaufen müssen, weil wir sie nicht mehr gefüllt kriegen. Ja, dann ist das so. Aber am Ende haben sie sich entwickelt zu einer Organisation, zu einem, naja, am Ende vielleicht sogar Verein, kann man sagen, zu einer Gesellschaft, die sich nur versammelt und irgendwo vielleicht das Wort Gottes noch mit drin hat, aber am Ende überhaupt nicht über das Ziel spricht. Und wisst ihr, Geschwister, wenn wir mal ehrlich sind, unsere Gemeinde gibt es ja seit 1985, ja, oder wann haben wir die erste gebaut? 80er Jahre, also seit 40 Jahren gibt es uns, ja. Meistens sagt man, nach 30 bis 40 Jahren fängt eine Gemeinde an zu schrumpfen, weil die nächste Generation kommt und die nächste Generation nicht das erlebt hat, was die erste Generation erlebt hat, sondern aufgewachsen ist in dieser Gemeinde und am Ende es mitnimmt. Und deswegen ist es so wichtig, Geschwister, dass wir unser Ziel nicht verlieren. Wir haben uns heute ein Thema gewählt, wo wir sprechen möchten über Ewigkeit, Ewigkeit beim Herrn, unsere Sehnsucht nach dieser Ewigkeit. Und es ist wichtig für jeden von uns persönlich, dass ich als allererstes für mein Leben meine Ewigkeit nicht verliere, mein Anspruch auf die Ewigkeit nicht verliere. Wir reden da gleich ein bisschen drüber. Wirklich dieses Gefühl, diese Sehnsucht, dieses Verlangen, dieses Streben, dieses Hinwenden sich danach. Dass wir das nicht verlieren, sondern dass in unseren Herzen, in unseren Familien, in unseren Gemeinden das Thema bleibt. Dass wir daran denken, dass das uns wirklich motiviert treibt. Dass es ein Thema wird, das wirklich uns Kraft gibt in unserem Leben, nach vorne zu gehen, Opfer zu bringen, etwas für den Herrn zu tun. Da stand einer auf in dieser Diskussion und sagte, die Kirche nimmt viel zu viel Geld. Und sprach dann von 60 Euro im Monat oder irgendwie sowas, was die da bezahlen müssen. Und sagte, wie sollen die Menschen das noch bezahlen, wenn alles teurer wird? Wir müssen Finanzen diskutieren. Ja, und versteht ihr, wohin entwickelt sich das? Menschen fangen an zu gucken, wie so eine Bank, ich investiere, wie viel Prozent kriege ich raus? Ja, wie viel Geld gebe ich jetzt dem Pastor und wie teuer ist seine Predigt? Am Ende ist das mehr und mehr etwas wie Gesellschaft oder Verein, aber überhaupt nicht Glaube. Und wisst ihr, und das kann auch in unsere Herzen, in unsere Gedanken einziehen, ja? Wir sind da nicht weit weg. Ja, wir diskutieren ab und zu mit Jugendlichen, dann sagen sie, es lohnt sich nicht, in die Jugendkasse einzuzahlen. Weil guck mal, wenn ich da so und so lange einzahle, dann mache ich ja Minus, weil ich kriege ja gar nicht so viel geschenkt am Ende. Ja, und vergessen aber am Ende, dass es ja gar nicht um eine Bank geht, um was einzuzahlen und wieder rauszuholen, sondern da geht es darum, etwas für den Herrn zu geben. Ja, und auch da müssen wir uns verändern und wir sehen, in der neuen Generation geht das immer mehr hinein. Und wisst ihr, und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir verstehen, was ist unser Ziel. Dass wir verstehen, was ist unsere Motivation. Sie liegt niemals in Geld oder in schönen Gebäuden oder in den Menschen, nein, sondern wir haben ein Ziel, was höher ist, was wichtiger ist, was mehr motiviert. Das ist so, so wichtig in unserem Leben. Wisst ihr, im Zweiten Weltkrieg, wo die Juden und die ganzen Kriegsgefangenen, will mich nicht mehr übersetzen, glaube ich, ja, also alle zumindest gefangen wurden und am Ende dort sehr, sehr stark gelitten haben und dann die Amerikaner oder die Russen diese Konzentrationslager befreit haben, haben sie dort Menschen vorgefunden, die eigentlich keine Kraft mehr zum Leben hatten, die zerstört waren, die abgemagert waren, aber die noch gelebt haben. Und dann hat man sie gefragt, warum lebst du? Ja, und er sagte, man hat so lange gelebt, solange man wusste, da ist jemand, der auf mich wartet. Da ist jemand, dem ich helfen kann. Es kommt eine Zeit, wo das alles anders wird. Und solange diese Zeit vor Augen war, haben Menschen Kraft gefunden, zu leben, zu arbeiten, unter schlimmsten Voraussetzungen, ja, zu existieren. Aber sie haben gelebt. Warum? Weil jemand auf sie gewartet hat. Weil sie wussten, da warten mich vielleicht Kinder, Partner oder jemand. Sie hatten etwas in ihrem Herzen, das so wichtig war, das so wertvoll war, dass sie geliebt haben. Sie wollten es unter allen Umständen wiedersehen. Und so lange haben sie ihr Leben und ihre Kraft nicht aufgegeben und haben sie rausgeholt aus dem, naja, Unvorstellbaren. Geschwister, was ist unsere Kraft? Was beinhaltet unser Glaube? Wonach streben wir? Wonach sehnen wir uns? Was möchten wir in unserem Leben sehen, erleben? Wo möchten wir hin? Wisst ihr, es ist so, so wichtig, dass wir wirklich alle unsere Herzen überprüfen, alle unsere Denkweisen, unsere Einstellungen überprüfen und uns einfach ganz klar diese Frage stellen, was ist meine Sehnsucht? Ist meine Sehnsucht Ewigkeit? Ist meine Sehnsucht Ewigkeit bei Gott? Wo möchte ich mich hinentwickeln? Wisst ihr, gerade wir in Deutschland haben so viele Möglichkeiten, ein schönes Leben aufzubauen, schöne Häuser aufzubauen und so weiter und so fort. Und es kann sehr schnell das Gefühl kommen, wir können ja gefühlt fast ewig leben. Wisst ihr, ein Bruder von mir, also ein Glaubensbruder hat mal jemanden besucht und ich weiß nicht, aus welchem Land er war, aus Armenien oder sonst noch was. Und steht vor seinem Haus und dann guckt er seine Dachrinne an und sagt, du, sag mal ganz ehrlich, sind die wirklich aus Kupfer? Sagt er, ja. Guckt ihn an und sagt, wie lange willst du eigentlich leben auf dieser Erde, dass du so ein Haus baust? Ja, für uns vollkommen normal, ja, wir bauen das Beste dran. Und er sagt, hey, was bau da doch was das Plastik dran, dann sind 30 Jahre kaputt, du bist doch sowieso weg, deine Kinder können selbst was bauen. Fertig, ganz einfach, nein, machen wir nicht. Wir versuchen das Beste, wir können das und ist auch gut. Aber die Frage ist doch, Geschwister, was treibt uns an? Was treibt unser Herz an? Was ist in unserem Herzen? Und was haben wir vor Augen? Wenn wir geben, wenn wir opfern, wenn wir leiden, wenn wir von Jesus erzählen, wenn wir unser Leben gestalten, planen, alles, was wir tun. Was ist vor meinen Augen? Was ist mein Ziel? Was ist meine Sehnsucht? Wisst ihr, wenn wir das Thema Sehnsucht beschreiben, fällt mir ein Psalm ein, den ich immer wieder lesen muss zu diesem Thema Sehnsucht, der mich einfach so begeistert. Das ist der Psalm 42. Wir wissen, das ist eine Unterweisung der Kinder Korachs, so steht es in der Bibel. Die meisten Theologen ordnen aber diesem Psalm David zu und sagen, er hat ihn geschrieben und den Kindern Korachs übergeben, dass sie ihn vortragen. Und wenn wir Psalm 42 lesen, die Verse 2 und 3, so heißt es dort, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Schau mal, David befindet sich hier in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Dieser Psalm wird David zugeordnet zu einer Zeit, wo es ihm nicht gut ging, wo er schon alt war, nicht mehr der Stärkste war. Wo David Gnade erwiesen hat einem seiner Söhne, der viel Schlimmes getan hat und der war vertrieben war. David wollte ihn lange Zeit nicht sehen. Und dann kam Absalom wieder zurück zu seinem Hause und dann hat David ihn machen lassen. Und Absalom hat sich eingesetzt im Reich, hat die Leute abgefangen, hat Fälle gelöst, war so der Kümmerer des Reiches, dass Menschen immer wieder zu ihm kamen. Er hat versucht, David sehr viel Arbeit abzunehmen und naja, als Vater freut man sich darüber, wenn der Sohn einem die Arbeit abnimmt, wenn der Sohn die Arbeit sieht, ja, wenn man vielleicht ein bisschen in Ruhe gelassen wird im Alter. Ja, ich denke, jeder freut sich, wenn die Kinder dort eingreifen. Aber dann kam der Moment durch falsche Berater, durch falsche Absichten Absaloms, dass irgendwann mal der Moment kam und Absalom meinte, er muss jetzt König werden und seinen eigenen Vater umbringen. Und er macht diesen Aufstand im Reich, er übernimmt die Führung des Reiches und David muss fliehen. Überleg mal, dein eigener Sohn, den du Gnade geschenkt hast, weil er vorher gemordet hat, Fehler getan hat, den holst du wieder zu dir in den Königshof und dieser eigene Sohn dreht und wendet sich jetzt gegen dich. Macht schreckliche Dinge, nimmt die Frauen von David und. Also ganz schlimme Dinge macht er dort, bringt viele Menschen um und am Ende jagt er David und David flieht. Flieht mit seinen Männern, flieht mit denen, die ihm nahe sind. Und schaut mal, bei dieser Flucht hat David eine Sehnsucht. Bei dieser Flucht ist bei David etwas im Herzen los. Bei dieser Flucht geht es David, dass er etwas vermisst. Bei dieser Flucht sehen wir, dass David sich mit etwas beschäftigt. Und schaut mal hier an dieser Stelle. Ja, und das sind so echte Kennzeichen echter Sehnsucht, die wir in unserem Leben mal überprüfen können. Wisst ihr, David weiß genau, wovon er spricht. David weiß genau, was ihn verlangt. David weiß genau, wonach er sich sehnt und sagt, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen? Schaut mal, in seinem ganzen Trübsal, in seinem ganzen Leid weiß David etwas ganz Besonderes. Ich habe einen Gott, einen lebendigen Gott und ich möchte meinem Gott begegnen. Ich möchte Gemeinschaft mit ihm haben. Er hat nicht Verlangen nach irgendetwas, was gerade zurückgeblieben ist. Er möchte nicht seinen Sohn sterben sehen, überhaupt nicht. Auf seiner Flucht interessiert ihn eins. Wo ist mein Gott? Ich möchte mit ihm reden. Ich möchte in ihm sein. Ich möchte ihn erleben. Schaut mal, der gleiche Psalm, Vers 12. Schreibt oder sagt David solche Worte zu sich selber. Er überzeugt sich selbst an dieser Stelle und sagt, was betrübst du dich, meine Seele? Und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Schaut mal, am Ende sagt David sich selber, was betrübst du dich? Es wird doch der Moment kommen, lieber David, dass du deinem Gott danken wirst, weil er deine Rettung ist, weil er dein Gott ist, weil er jemand ist, der zu dir steht, weil er jemand ist, der dich nie alleine lässt, weil er dein lebendiger Gott ist. Du wirst ihn nicht verlassen oder vermissen. Schau mal, David kennt sehr genau Gott. Er weiß, wer sein Gott ist. Er weiß, was er in Gott hat und er weiß, dass er in seinem Gott sicher ist. Schau mal zu einer Situation, wo überhaupt nicht klar ist, wann die Soldaten von Absalom ihn einholen, ob sie diesen Krieg gewinnen werden, ob er überhaupt überleben wird. Er weiß nicht, wo er schlafen wird, er weiß nicht, was er essen wird, er weiß gar nichts an dieser Stelle. Aber an dieser Stelle ist eins klar, er hat Verlangen und Sehnsucht nach seinem Gott und er weiß, wer sein Gott ist, er kennt genau seinen Gott, ihm ist das bekannt. Geschwister, wenn wir Sehnsucht nach Gott haben wollen, müssen wir Gott kennen. Müssen wir wissen, wer Gott ist. Müssen wir wissen, wer unser lebendiger Gott ist. Wir müssen wissen, wie er zu uns spricht. Wir müssen wissen, wie er mit uns handelt. Wir müssen ihn hören. Wir müssen verstehen, wie er uns lenkt. Wir müssen ihn kennen. Geschwister, nur wenn wir Gott kennen werden, werden wir uns nach ihm sehnen. Wenn es ein Gott unserer Väter ist, wenn es ein Gott unserer Eltern ist, wenn es ein Gott von ich weiß nicht wem ist, werden wir gerne Geschichten darüber hören. Wir werden gerne Zeugnisse darüber hören. Wir werden vieles gerne hören. Aber Geschwister, wir werden uns nicht danach sehnen, weil wir ihn nicht kennen, weil das eine Geschichte ist, weil das ein Märchen ist, weil das etwas Altes ist, weil das nicht unser eigenes ist. Wir können uns nur nach etwas sehnen, wenn wir es geschmeckt haben, wenn wir es erkannt haben, wenn wir verstanden haben, wie wichtig, wie gut wie wertvoll Gott ist. Und schaut mal hier an dieser Stelle, David kennt seinen Gott. Schaut mal an dieser Stelle, David priorisiert seinen Gott an höchster Stelle. Schaut mal, kein Wort zu seinem Palast, kein Wort zu seinen Frauen, kein Wort zu seinem Essen, kein Wort zu einem warmen Ort, warmen Bett, warmen Haus, kein Wort zu gar nichts dazu. David hat in dieser Zeit überhaupt keine Sekunde daran verschwendet, an Reichtum, an Gold, an Macht, an Beruf, an sonst noch was zu denken. Seine ganze Priorisierung ist in erster Linie Gott. Schaut mal, er schafft es, alles abzustellen. Er schafft es, alles zurückzulassen. Er schafft es, sich das Allerwichtigste vor Augen zu stellen. Gott kennt er. Gott hat das einen ersten Platz in seinem Leben. Und schaut mal, was ganz wichtig ist bei Sehnsucht, das ist der letzte Punkt und dann schließe ich damit ab, ist im Leid, wenn es uns ganz schwer geht, wenn wir leiden, wenn wir nicht mehr können, wenn der Boden unter den Füßen wegfliegt und wir ab und zu denken, wir möchten am liebsten aus dieser Erde hinweggerissen werden und diese Erde verlassen. Genau in diesem Moment wird sichtbar, was ist mir wichtig. Genau in diesem Moment, wenn uns alles andere egal ist auf dieser Welt, wird sichtbar, was ist mir wertvoll. Dann, wenn am Ende das Leben so scheint, als ob gerade gar nichts gelingt. Und wisst ihr, wir können an dieser Stelle sagen bei David, naja, ich weiß nicht, ob er sich da gerade gesegnet gefühlt hat, ja? Wenn alles zerbricht und alles kaputt geht. Aber bei David war es klar. Und wir können unsere Sehnsucht überprüfen, wenn es uns ganz, ganz schwer geht. Wonach haben wir Sehnsucht? Was ist für uns wichtig? Was ist für uns wertvoll? Wisst ihr, David kannte seinen Gott. David wusste, das zu priorisieren. Und David wusste, wer Gott war. Geschwister, haben wir Sehnsucht nach unserem lebendigen Gott? Ist Sehnsucht etwas, was uns treibt, was uns vor Augen steht? Oder ist es eher unser Leben, unsere Familie, vielleicht etwas, was wir aufgebaut haben, vielleicht Freunde, vielleicht ein Status in der Gesellschaft, ein Job oder sonst was? Was ist es? Wisst ihr, Geschwister, wir haben hier unter uns Geschwister aus Ukraine sitzen. Die haben von dem einen auf den nächsten Tag alles verloren. Ja, ihren Ort, ihr Haus, ihre Gemeinde. Sie mussten in ein fernes Land, vielleicht ein paar Reisekoffer, vielleicht noch ein kleines Auto mitnehmen, aber dann war es das. Sie mussten alles verlieren. Das, was wir haben, kann morgen weg sein. Aber was uns niemals jemand nehmen kann, das ist unser Gott. Lasst uns ihn als Sehnsucht in unseren Herzen behalten. Ich möchte noch einen zweiten Punkt anschneiden und ihn auch noch ein bisschen größer mit uns diskutieren, dass wir uns ihn wirklich vor Augen malen. Ewigkeit. Sehnsucht nach Gott, aber Sehnsucht nach einer Ewigkeit bei Gott. Und die Frage ist, was ist Ewigkeit? Julian hat heute ein bisschen erklärt, ja, ein Berg, ein Vogel, er nimmt immer einen Stein, ja, Patrick kennt sich mit Vögeln aus, ja, wie so ein Hühnchen, das da jeden Tag langläuft und einmal diesen Stein wegbringt. Und wie lange braucht dieses Hühnchen? Naja, es wird es eigentlich nicht überleben, oder dieses Vögelchen. Ja, wir wissen eins, das Leben wird von dem Vogel nicht ausreichen, um diesen Berg am Ende fortzutragen. Das heißt, am Ende fällt es uns Menschen schwer, Ewigkeit auszumalen. Es gibt verschiedene Beispiele dafür, verschiedene, naja, Punkte, wo wir es beschreiben. Aber ich denke, einer der wichtigsten Punkte, der es beschreibt, wir sehen es hier in Prediger Kapitel 3. Das ist der 11. Vers, dort heißt es, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Das heißt, am Ende, wenn wir nach Ewigkeit suchen und versuchen, Ewigkeit zu begreifen, versuchen, Ewigkeit zu erfassen und Ewigkeit zu beschreiben, dann ist der beste Hinweis an jeden Menschen, schau in dein Herz. Denn Gott hat dich so geschaffen, dass in deinem Herzen ein Stück Ewigkeit vorhanden ist. Du wirst in deinem Herzen etwas finden, ja, was ewig währt, was nicht zu Ende geht, was wirklich irgendwie, naja, nicht von dieser Welt ist. Und wir lesen es hier in Prediger, da sehen wir es so gut, dort heißt es, der Mensch kann nie Gottes Werk voll und ganz begreifen. Aber wenn er in sein Herz schauen wird, wird er dort etwas finden, was kein Ende hat. Wird er dort etwas finden, was wirklich ewig währt. Wird er dort etwas von Gott hineingelegtes finden und wird dort etwas finden, was ihn darüber nachdenken lässt, was ein Leben nach diesem Leben mit sich bringt. Was ein Leben nach diesem Leben mit sich bringt und wie eine Ewigkeit aussehen kann. Das heißt, sobald ein Mensch die Zeit und die Ruhe findet, über sich selbst nachzudenken, über sein Leben nachzudenken, über sein Dasein nachzudenken, entsteht der Wunsch nach etwas Größerem. Entsteht der Wunsch nach Gott. Entsteht der Wunsch nach Religion bei einigen. Entsteht der Wunsch nach etwas Greifbarem. Weißt du, ich hatte so einen Arbeitskollegen, der ist jetzt schon gestorben, der hieß Gustav. Und ich habe mit dem, ich weiß nicht, ich glaube, 5 Jahre in einem Büro gesessen. Und Gustav wusste genau, dass ich Christ war und er war halt katholisch oder eigentlich nicht. Eigentlich schickte er nur zu Weihnachten seine Familie dahin und kochte die Bockwürstchen für ihr Weihnachtsessen auf. Ja, bei uns unvorstellbar, bei denen ging das jedes Jahr. Ist am Ende eigentlich auch egal. Und dieser Gustav war dann bereit, irgendwann mal so 1-2 Jahre vor der Rente. Da war ich schon gar nicht mehr in der Abteilung und so weiter und so fort. Lange, lange, lange Zeit weg. Und irgendwie bin ich da wieder reingekommen. Und dann sagt mir Gustav, Jakob, ich habe mir einen Koran besorgt. Und ich gucke und denke, was hast du, Gustav? Ja, ich habe mir einen Koran besorgt. Wieso? Ja, ich habe über mein Leben nachgedacht, habe gedacht, ich brauche da noch was Religiöses drin. Und dann habe ich gedacht, warum nicht der Islam? Und ich stehe dann und denke, oh nein, 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 das geht gar nicht. Er sagt, Gustav, du bist doch katholisch. Er sagt, das ist Blödsinn. Ja, aber hast du mal über Gott nachgedacht? Er sagt, ja, aber kann ich ja noch. Gustav, hast du denn eine Bibel? Nee, wieso sollte ich eine Bibel haben? Oh nein, habe ich nur gedacht, oh, Jakob, du hast alles falsch gemacht. Dann habe ich eine Bibel geholt, habe sie ihm gebracht. Ich sage, Gustav, schmeiß den Koran weg, lies die Bibel und. Er hat sie mitgenommen. Ich weiß nicht, wie weit er am Ende damit gekommen ist. Er ist dann in die Rente gegangen, weggezogen. Oder dort, wo er gewohnt hat, ich kenne ihn nicht mehr. Aber am Ende habe ich eins gemerkt. Wisst ihr, dass alle Menschen etwas in sich tragen. Und die Frage ist, was bieten wir ihnen an? Ja, sie können uns beobachten und ab und zu beobachten sie uns, ja, wie die Aussiedler und diese komischen Leute, ja. Auf der Podiumsdiskussion war das auch immer wieder Thema. Ihr habt ja eure großen Familien, da könnt ihr Glauben leben und natürlich bleiben alle eure Kinder dann in der Gemeinde. Natürlich Blödsinn, das ist überhaupt nicht so, sondern echte Bekehrung und Jesus Christus und sein Kreuz machen frei und geben neues Leben. Auch unseren Kindern, das verstehen viele von ihnen nicht. Aber an dieser Stelle habe ich eins gemerkt. Ich habe dort meine Aufgabe nicht richtig erfüllt. Zum Ende habe ich es versucht, noch umzulenken, aber ich weiß nicht, wie viel das gebracht hat. Aber was meine Augen geöffnet hat, war eins. Dort ist ein Mensch, der lange, lange Zeit was von Gott gehört hat, der in einem christlichen Land aufgewachsen ist. Aber wenn er in sein Herz geschaut hat, hat er eins gemerkt. Er braucht etwas für seine Ewigkeit. Und Geschwister, wenn wir in unserem Leben Ewigkeit begreifen wollen, Ewigkeit ergründen wollen, dann gibt es nur eins, was uns Ewigkeit schmecken lässt. Das ist Gemeinschaft mit unserem lebendigen und ewigen Gott. Wisst ihr, Hiob, nach seinem ganzen Leid, nach seinen ganzen Schwierigkeiten, sagt Hiob Kapitel 36, Vers 26. Siehe, Gott ist so erhaben, dass wir ihn nicht erkennen können. Die Zahl seiner Jahre ist unerforschlich. Schau mal, an dieser Stelle sagt Hiob hier eins und zeigt, dass Gott unerforschlich ist, dass Gott einfach unendlich ist, dass Gott ewig ist. Wir wissen das. Aber wisst ihr, genau der Moment, wenn wir mit Gott, mit dem ewigen Gott in Berührung kommen, in Gemeinschaft kommen, in Tiefe, innige Beziehung kommen, ist der Moment, wo wir Ewigkeit schmecken. Ist der Moment, wo wir so ein bisschen Ewigkeit zu spüren bekommen. Ist der Moment, wo wir uns Ewigkeit vorstellen können. Eine Ewigkeit bei unserem Gott. Es gibt dazu ein wunderbares Beispiel und ich möchte es mit uns lesen. Das ist Matthäus Kapitel 17. Der Moment, wo die Jünger wirklich das erste Mal in so eine tiefe Verklärung, lesen wir hier, also in eine tiefe innige Gemeinschaft mit Gott kommen und etwas Außergewöhnliches erleben. Matthäus 17, wir lesen von Anfang. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia und sie redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du? So wollen wir drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Aber als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie niemals als Jesus allein. Als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Schaut mal, an dieser Stelle möchte ich uns einfach die Jünger ein bisschen zeigen. Die Jünger, wie sie Ewigkeit geschmeckt haben an dieser Stelle. Die Jünger, wie sie in eine Erscheinung getreten sind, in eine Verklärung, in eine Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott gekommen sind, die sie vorher so nie erlebt haben. Schaut mal, sie sind hier auf einem einsamen Ort, sind hier oben auf dem Berg. Dort gibt es weder Versorgung noch irgendetwas. Dort gibt es weder ein Haus, noch hatten sie irgendetwas, wo sie gut sein konnten. Aber wir sehen hier, die Jünger wurden so geprägt, so ergriffen, so erfasst, dass sie vergessen haben oder alles in ihrem Leben anfangen zu vergessen. Schaut mal, nachdem sie mit Jesus diese Verklärung haben, die Propheten sehen, wie sie dort hinabkommen, Mose, Elia, Gott zu ihnen spricht, passiert etwas mit den Jüngern. Und schaut mal hier die Reaktion von Petrus, der ja wirklich immer einer der mutigsten war und immer vorangegangen ist. Schaut mal, Petrus kommt an und sagt: Es ist gut hier. Schau mal, seine Feststellung an diesem Ort ist: Das ist ein besonderer Ort. Das ist ein guter Ort. Das ist ein schöner Ort. Das ist etwas Herrliches. Schau mal, an diesem Ort gab es keine Gemeinde, keine warmen Stühle wie hier, keine Heizung, keine Toilette. An diesem Ort gab es eigentlich gar nichts als nur diesen nackten, kalten Berg und sonst nichts. Aber Petrus kommt zu Jesus und sagt: Herr, es ist gut hier. Warum? Geschwister, warum? Weil dort die Gegenwart Gottes war, weil dort etwas Himmlisches war, weil dort etwas war, was ihn alles vergessen lassen hat. Weil dort etwas war, das er wirklich ja nicht im Leben erlebt hat, mit seinem Leben nicht vergleichen konnte. Weil dort etwas war, was nicht mit Geld, mit Macht, mit Reichtum auf dieser Welt nirgendwo verfügbar war. Dort war die Gegenwart Gottes und das hat ihm gereicht. Und er kommt zu Jesus und sagt: Jesus, es ist so gut hier. Schaut mal, es geht sogar so weit, dass Petrus nicht an seine Frau, an seine Schwiegermutter, Kinder, ich weiß nicht, an was er denkt. Er denkt nicht an die anderen Jünger. Er lässt alles hinter sich. Er sagt: Jesus, es ist gut hier. Genau hier. Es ist gut. Und schaut mal, was passiert, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Schaut mal, was passiert, wenn wir Gott ganz nahe sind. Schaut mal, was passiert, wenn wir diese Erlebnisse und Gemeinschaft mit Gott haben. Die nächsten Worte, die Petrus sagt, ist: Wenn du willst. Schau mal, an dieser Stelle sagt er nicht: Es ist gut hier, ich fühle mich so toll, Jesus, ich will hierbleiben. Nein, sein Ich ist verloren an dieser Stelle. Sein Ich ist vergessen an dieser Stelle. An dieser Stelle sagt er: Jesus, wenn du willst. An dieser Stelle geht es nicht mehr um seinen Willen, um seine Wünsche, um seine körperlichen Verlangen, um sein Leben, um seinen Willen. Nein, an dieser Stelle in der Gegenwart Gottes geht es um Gottes Willen. Und er sagt an dieser Stelle: Herr, wenn du willst, Herr, wenn es dein Wille ist, Herr, wenn du befiehlst, dann bin ich bereit, Hütten zu bauen. Ich bin bereit, etwas zu tun. Ich bin bereit, mich hinzugeben. Ich bin bereit, alles zu geben, wenn du willst. Herr, dein Wille geschehe. Das ist ihm so wichtig. Das ist ihm an dieser Stelle so wertvoll. Das ist an dieser Stelle so bezeichnend. Und schau mal, er will für sich gar keine Hütte bauen. Er sagt: Jesus, ich baue dir eine Hütte, ich baue Mose eine Hütte, ich baue Elia eine Hütte. Ich baue euch alles, ich tue alles für euch, dass es euch gut geht, dass das, was ich hier erlebe, kein Ende hat. Dass das, was ich hier erlebe, mein Leben begleitet. Dass ich in dieser Gemeinschaft, die so göttlich, die so himmlisch ist, einfach bleiben kann. Ich bin bereit, alles zurückzulassen, nur um bei dir zu sein. Und schaut mal, das, genau das ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. So wird es im Himmel sein. Im Himmel wird es keinen Konsum geben. Dort wird es keine Handys geben, keine Anzüge, keine Autos. Das wird es alles nicht geben, aber wir werden null danach verlangen haben, weil Jesus da sein wird, greifbar sein wird, in unserem Leben sein wird. Wir mit ihm Beziehung haben werden, Gemeinschaft haben werden. Wir werden nichts mehr brauchen von dieser Erde, weil es dort so viel schöner sein wird, weil Gott strahlen wird, heller als die Sonne. Werden wir nicht mal Sonnenlicht dort brauchen oder elektrisches Licht, nichts. So herrlich, so schön wird es dort sein, in seiner Gegenwart. Und Petrus hat es geschmeckt. Petrus hat es gespürt. Und Petrus hat danach gefragt, ob er da ewig bleiben kann. Das ist Ewigkeit. Geschwister, das ist Ewigkeit. Ich weiß nicht, wer das von euch gesehen hat. Ich glaube, jetzt im Januar, ne, gab es auf YouTube so ein Zeugnis, ich weiß gar nicht, Russland oder wo, haben die einen Vater beerdigt und er hatte, ich weiß nicht, ich glaube, 10 Kinder. Und als dieser Papa gestorben ist, haben die Kinder zu Mama gesagt, Mama, komm, wir beten jetzt alle zusammen und dass Papa wieder zum Leben erweckt wird. Großes Leid, ganz, ganz schwierig. Und die Kinder fangen an, alle zu beten, von dem Ältesten und bitten Jesus. Und jeder nimmt so ein Einzelgebet und bittet, dass Jesus ihn Papa wiedergibt. Und dann sind alle 9 durch und der kleinste Junge betet nicht. Betet, sagt nichts. Und sie beenden das Gebet und die Mama kommt zu ihm ran und sagt, warum hast du nicht gebetet? Willst du Papa nicht wiederhaben? Und er sagt, doch, will ich. Er sagt, warum hast du nicht gebetet? Sagt, ich habe in dem Gebet Papa gesehen. Er sagt, okay, wo hast du ihn gesehen? Sagt, ich habe ihn bei Jesus gesehen. Und Jesus stand an seiner Seite und fragte Papa, willst du zurück auf diese Erde? Und er hat gesagt, ich habe gesehen, dass Papa Nein gesagt hat. Sagt der Papa, stand da und hat den Kopf geschüttelt. Papa will nicht mehr zurück zu uns, sagt der Mama, Papa geht's dort besser. Und wisst ihr, und das ist Ewigkeit. Wir können uns vieles auf dieser Erde ausmalen und wir wissen, wie schrecklich das ist, wenn Menschen jemanden verlieren. Aber dort ist es besser. Und wenn wir das erstmal geschmeckt haben, Geschwister, dann wird uns das, egal wie viele Lieben wir hier haben, wir werden genauso reagieren wie Petrus. Wir sagen, wir möchten nicht hier bleiben. Papa wollte dort bleiben. Wisst ihr, Geschwister, wie viel Ewigkeit haben wir in unserem Herzen? Wie viel Verlangen nach der Ewigkeit haben wir in unseren Herzen? Wie stark bewegt uns in unserem Leben die Ewigkeit? Es ist so wichtig, dass diese Ewigkeit, dieses Verlangen danach unser Leben einfach einnimmt, unser Denken einnimmt, unser Handeln bestimmt. Es ist wichtig, dass wir unser Leben leben mit dieser Ewigkeitsorientierung, mit dieser Ewigkeitsausrichtung. Und dass unsere Handlungen, unsere Entscheidungen, wir haben heute gehört, wie viele Entscheidungen wir treffen, dass unsere Entscheidungen bestimmt sind von einer Sehnsucht nach dieser Ewigkeit, von diesem Erlebnis mit Gott. Ich möchte uns noch eine Bibelstelle lesen und ich denke, dann werden wir zusammen beten. In Hebräer Kapitel 13 heißt es in Vers 20 und 21, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe unseres Herrn Jesus Christus von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei er von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Schaut mal, hier wird am Ende unser Leben so ein bisschen beschrieben, wie wir das Leben auf dieser Erde weiterleben können, bis wir diese Ewigkeit bei Gott erleben. Und schaut mal, hier heißt es, der Gott des Friedens, der Jesus heraufgeführt hat von den Toten, ja, der mache euch tüchtig in allem Guten. Schaut mal, unser Leben auf dieser Erde, wenn es ewigkeitsorientiert und ausgerichtet ist, muss eine Tüchtigkeit haben, etwas Gutes zu tun, etwas Gutes zu schaffen, etwas Gutes zu vollbringen. Das heißt, in diesem Leben geht es dann nicht mehr darum, sein Leben, sich selbst zufriedenzustellen, nein, sondern solange ich atme, solange ich da bin, solange ich Kraft habe, etwas zu tun, muss ich tüchtig sein, etwas Gutes zu tun, etwas Gutes zu schaffen, etwas Gutes aus meinem Leben hervorbringen zu lassen. Zu tun seinen Willen. Schau mal, hier kommt das wieder hoch, das, was Petrus dort in der Ewigkeit oder in diesem Ewigkeitsgeschmack erlebt hat, zu tun seinen Willen. Am Ende geht es also nicht mehr darum, was wir wollen, was unser Wille ist, sondern es gibt einen Willen, der unser Leben beeinflusst, der unser Leben überstimmt. Zu tun und schaffen in uns, was ihm gefällt. Dass in uns etwas geschaffen wird, was Gott gefällt, was Gott voranbringt, was Gott haben möchte, was Gottes Plan ist auf dieser Erde. Geschwister, wenn wir ewigkeitsorientiert leben werden, werden wir anfangen, unser Leben zu verändern. Wir werden arbeiten, nicht mit dem Ziel, noch größer, reicher oder stärker zu werden, nein, sondern mit dem Ziel, mit dem, was wir haben, zu helfen, anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen zu geben, andere Menschen zu unterstützen, Menschen zum Glauben zu führen. Wir werden versuchen, mit unseren Händen etwas zu schaffen, damit Menschen von Jesus hören und seine Liebe ihm nahegebracht wird. Wir werden in unseren Urlaub, nicht nur, es ist gut, wenn wir Urlaub nehmen von der Arbeit, um uns auszuruhen, das braucht unser Körper, aber wir werden unseren Urlaub versuchen, dort einzusetzen, wo wir Menschen helfen können, wo wir Menschen etwas geben können, wo wir Menschen etwas nahebringen können. Wir werden versuchen, in unserem Urlaub Zeiten sinnvoll zu nutzen und sie nicht als ja, chillige Zeiten abzustempeln. Die Talente, die Gott uns gibt, werden wir einsetzen, um Gott zu dienen. Und wir werden uns mit Gott beschäftigen, um seine Stimme zu hören und die Möglichkeiten zu nutzen, die Gott uns gibt in unserem Leben. Und wisst ihr, Geschwister, das wird in unserem Leben passieren, wenn wir immer wieder Ewigkeit vor Augen haben. Das wird in unserem Leben passieren, wenn wir immer wieder Ewigkeit schmecken werden. Das wird in unserem Leben passieren, wenn unsere Motivation im Herzen Ewigkeit bei Gott sein wird. Dann sind wir bereit zu geben, sind wir bereit zu spenden, nicht nur 60, sondern 600, vielleicht sogar 6.000 Euro. Sind wir bereit, unsere Zeit einzusetzen, weil das die best eingesetzte Zeit ist, wenn wir sie für den Herrn geben. Wir sind bereit zu gehen, wir sind bereit zu teilen. Wisst ihr, ich bin jetzt aus Moldawien wiedergekommen und wir waren dieses Jahr mit 32 Leuten da. Das war eine Riesentruppe. Wir haben ganz, ganz viel geschafft. Der Herr hat uns finanziell super gesegnet. Und ich bin in so einer Klinik da. Die helfen mir so ein bisschen abzunehmen. Und ich war jetzt 2 Wochen nicht da. Dann bin ich wiedergekommen und habe erzählt, ich war in Moldawien. Wir haben Pakete verteilt. Wir haben dies gemacht, das gemacht. Und irgendwann mal sagt sie mir, boah, und wer hat das alles bezahlt? Und dann haben gesagt, ja wie? Wir haben alle Geld gespart, dass wir unser Ticket bezahlen können. Und dann haben wir Spenden gesammelt. Und dann sagt sie, boah, da waren sie 10 Tage da von ihrem eigenen Urlaub. Das geht ja gar nicht. Doch, wie viel Urlaub haben sie? Sag ich, ja, irgendwie 30 Tage, ja, irgendwie. Ich habe 37, ein bisschen mehr, aber egal. Und dann habe ich gesagt, ja, hier und da. Ja, aber das geht ja gar nicht. Doch, habe ich gesagt, das geht bei 32 Leuten und bei mir. Geht wunderbar und geht jedes Jahr aufs Neue. Hat sie gesagt, boah, das verstehe ich nicht. Versteht ihr, Menschen verstehen das nicht. Warum? Weil die Ewigkeit sie nicht treibt. Und wir werden das genauso wenig verstehen, wenn wir nicht die Ewigkeit vor Augen halten werden. Aber wenn wir sie uns ausmalen, wenn wir immer wieder Begegnung mit Jesus suchen, wenn wir immer wieder Jesus ganz, ganz nahe sein werden, Geschwister, dann werden wir Ewigkeit schmecken. Und diese Ewigkeit wird in uns Kräfte freisetzen, Motivation freisetzen, Ziele freisetzen. Sie wird unser Leben verändern, Geschwister, weil wir sie schmecken werden, weil wir sie erleben wollen werden, weil wir etwas tun wollen werden, bis wir immer, alle Zeit bei Jesus sein können, in seiner Gegenwart. Solange werden wir getrieben sein. Geschwister, ich möchte uns jetzt einladen zum Gebet. Mein Wunsch ist, dass wir in diesem Gebet uns überprüfen, was treibt mich, was motiviert mich, was gibt mir Kraft in meinem Leben zu leben, zu folgen. Habe ich die Ewigkeit wirklich vor Augen? Habe ich eine Sehnsucht in meinem Leben, Jesus zu sehen, zu schmecken, bei ihm zu sein? Oder bin ich eher auf diesem Leben auf der Erde ausgerichtet? Geschwister, wir können unser Leben verändern. Wir können nochmal Buße tun. Wir können neu beginnen mit Jesus. Wir können es uns verändern lassen und wirklich diese Ewigkeit in unser Herz lassen, um, solange es Tag ist, solange wir noch auf dieser Erde sind, die Kraft zu haben, ihm zu dienen und seinen Willen zu erfüllen. Wir kommen auf unsere Knie und beten. Amen.
Dass wir ihn sehen. Bald schon werden wir in seine Herrlichkeit eingehen. Bald werden die alten Blicken ansehen. Wenn der König kommt, haben wir geheilt, was wir verletzt. Oder steckt unsere Beute immer noch im Netz? Denken wir daran, wie er getan. Gnädig an. Er will, dass wir seinem Beispiel, welches er uns gab, folgen auf dem schmalen Pfad. Wenn der König kommt, wird da die Liebe in den Augen stehen, oder werden wir uns immer noch mit kalten Blicken ansehen? Wenn der König kommt, steckt unsere Beute immer noch im Netz. Wenn Liebe in den Herzen dann die Worte liebevoll sind, Anbetung, Preis und Ruhm dann unser Leben erfüllt. Denn was im Herzen ist, kommt aus dem Mund heraus. Also sieht es bei uns hier drinnen oft ganz schlecht aus. Wenn der König kommt, wird da die Liebe in den Augen stehen, oder werden wir uns immer noch mit kalten Blicken ansehen? Wenn der König kommt, haben wir geheilt, was wir verletzt, oder steckt unsere Beute immer noch im Netz?